eine war, wie unmittelbar so ein Wechsel sein kann vom Schreibtisch in die Realität. Einer meiner ersten Aufträge war eine Leichenwohnung. Der Tatortreiniger war schon da, aber es befand sich immer noch ein körperförmiger Fleck im Estrich. Das ist natürlich dann, wenn das so, turnst da so deine ersten drei, vier glücklichen Aufträge vor dich ab und kommst dann da rein und denkst, das ist natürlich dann eine starke Konfrontation mit der Realität. Ich bin da jetzt nicht besonders zimperlich, aber gibt einem natürlich trotzdem erstmal zu denken. Und umgekehrt gibt es auch im Finanzamt immer wieder Fälle, die dich überraschen und wo du im Leben noch nicht von gehört hast. Und selbst ich hatte das nach 8 Jahren, kurz bevor ich gegangen bin, noch. Da sollte ich nämlich ein selbstständiges Fischereirecht bewerten. Ja, die meisten wissen erstmal aus dem Instinkt raus noch nicht mal, was das ist. Und erst recht wissen die meisten nicht, dass es neben dem Grundbuch auch ein Wasserbuch gibt.
Einen wunderschönen guten Morgen bei zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir sind heute nicht allein, sondern wir haben jemanden mit einem sehr melodischen Namen heute unter uns. Darum soll es jetzt nicht gehen. Aber ich begrüße den lieben Amadeus. Aber, was ist denn?
Nix.
Ich wollte eigentlich aus dem schönen sonnigen Gera mal wieder grüßen, habe ich lange nicht gemacht. Wäre auch übelst gelogen. Also tatsächlich sitze ich in Altenburg und ich habe den Kamin an, weil es so verdammt kalt ist hier im Haus. Deswegen reden wir lieber über Amadeus. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich bin Amadeus Bender, Sachverständiger aus Kassel und hatte einen sehr interessanten beruflichen Werdegang, weil ich früher beim Finanzamt angefangen habe und da dann auch 8 Jahre in der Bewertungsstelle tätig war und dann entsprechend die sogenannte Bedarfsbewertung für die Erbschaft und Schenkungssteuer betreut habe.
Das macht dich zu einem gewissen Superhelden in dieser Welt, oder? Also das ist, weiß ich nicht, wie so ein super Special Skill, den man greifen kann, den alle anderen nicht haben. Patrick, dir liegt was auf der Zunge?
Nee, ich wollte nur, ich habe ja eine Vergangenheit bei der Bank und ich sage immer, ich habe den Absprung geschafft und du offensichtlich auch.
Ja, das stimmt.
Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, der eine ähnliche Vita hatte und der sagte, ja. Er war erstaunt, wie viel man doch im Finanzamt zu tun hat. Und wenn man dann quasi, und da sind wir ja schon beim Thema, dann ins Sachverständigenwesen kommt, wie effizient man plötzlich sein kann und die gleiche Arbeit hat. Und ja. Er hatte gesagt, dass viele Dinge nicht mehr so auf dem aktuellsten Stand vielleicht sind und viele Prozesse deutlich optimierungsfähig sind. Und da würde ich auch gerne direkt ins Thema einsteigen. Wenn man, ich kenne das ja aus der Bank, ne? Wenn man aus der Bank kommt, du hast ganz viele Dinge, wo du dir denkst, hä, warum machen wir das so? Das ist doch total unlogisch irgendwie. Und ich glaube, im Amt ist das ähnlich so. Und dann kommst du plötzlich, bist irgendwie selbst für dich verantwortlich und bist darauf getrimmt quasi, auf Effizienz. Und wie ist dieses Gefühl für dich so?
Ja, das ist erstmal wie Entgiftung. weil man also wirklich ein ganz spezielles Arbeiten im Amt hat. Aber das ist dann tatsächlich von unserer täglichen Arbeit als Sachverständige auch nicht so weit weg, weil wir haben ja auch einen gewissen Umfang an Dokumentationspflichten. Wir müssen in unseren Gutachten sauber arbeiten. Und das ist was du gerade jetzt mit der Beamtenlaufbahn ja schon in die Wiege gelegt bekommst. Und das wirst du auch so schnell nicht los. Und in dem Fall ist das ja für mich ein klarer Vorteil auch, weil ich dann eben schon weiß, ja, wie führe ich denn jetzt meine Fallakte zum Beispiel so, dass sie dann auch für mich noch in 3 Jahren nachvollziehbar ist. Das andere ist natürlich so Effizienzthemen in der Behörde. Man hat halt seine vorgegebenen Verfahrensweisen, man hat auch seine vorgegebenen Programme, innerhalb derer du arbeiten musst. Und die können halt manche Dinge besonders gut und andere Dinge, die sie halt nicht können müssen, die können sie auch nicht. Und das sind dann aber oftmals, sie hat natürlich Aspekte, die wir in unserer täglichen Arbeit hier dann wieder berücksichtigen müssen. Da musst du dann anfangen, ein bisschen umzuschalten und dir neue Prozesse anzugewöhnen. Und umgekehrt im Amt, da wo diese Sachen fehlen, also wir haben zum Beispiel auch kein Werkzeug jetzt für Gutachtenüberprüfungen oder sowas, dann bist du dann schon sehr eigenverantwortlich darauf angewiesen, dir eigene Prozesse zu überlegen, dir eben die Erfahrungen auch zu beschaffen, wie das funktioniert. Und da habe ich auch unsere Bausachverständigen im Amt lange Zeit intensiv unterstützt, soweit, dass ich eigentlich für meinen Zuständigkeitsbereich die Gutachtenprüfung vollständig übernommen habe. Das war dann für mich das Salz in der Suppe und auch der Weg jetzt hier in die Freiheit. ja.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wo kam für dich dieser Need, also dieser Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ich möchte hier raus in die Freiheit.
Wollt ihr die Kurz- oder die Langantwort?
Naja, du darfst uns noch gleich sehr viel über das Bewertungsgesetz erzählen, deswegen eine mittlere Lösung wäre vielleicht ganz cool.
Das bekommen wir sicherlich auch hin. Also die ganz, ganz, ganz kurze Variante ist ein Stichwort Grundsteuerreform. Man hat uns da doch sehr allein gelassen mit diesen ganzen Themen, was Programm anging, was Personalbeschaffung und Einarbeitung anging und dann auch relativ früh das Personal, was dafür angeschafft wurde, wieder anderweitig verteilt, bevor wir eigentlich richtig fertig waren. Das sieht dann natürlich in der Presse immer ganz toll aus, wenn man dann quasi Fertigstellung vermeldet. In den Ämtern lagen aber noch zigtausend Einsprüche rum. Das ist also dieses nach außen hin immer so tun, als wäre alles toll, nach innen hin dafür sorgen, dass es nicht toll ist. Da hatte ich auf Dauer einfach auch keine Lust und keine Kraft mehr, das mitzutragen, um ehrlich zu sein.
Interessanterweise war das in den Gutachterausschüssen ähnlich, ne? Also wir haben das festgestellt, die Aufgaben der Gutachterausschüsse werden ja immer umfangreicher und dann kam ja diese Grundsteuerthematik und auch da hat man es komplett versäumt, Personal ordentlich aufzustocken, ne? Also es muss immer alles mit vorhandenen Ressourcen gehen und dadurch sind natürlich wahnsinnige Drucksituationen entstanden. Alleine schon, wenn ich jetzt mal ans Bundesmodell in der Grundsteuer denke, bei der Bemessung der Bodenrichtwertflächen, ja, viele, also der Zonen an sich, ja, wie sie festgelegt werden, und viele Gutachterausschüsse hatten zum Beispiel überhaupt gar keine flächendeckenden Bodenrichtwerte. Da gab es zum Beispiel keine Bodenrichtwerte für bebaute Flächen im Außenbereich oder sonst was. Ne? Und das ist natürlich wieder sowas gewesen. Da muss man ja sagen, das kennt man ja schon aus Deutschland, ja, dass sowas immer so passiert. Und was ich daran ganz besonders zweifelhaft finde, ist, dass das nie besser wird. Ne? Also das ist halt so ein Punkt, du weißt ja, das ist ein enormer Verwaltungsakt und ein enormer Verwaltungsaufwand. Und am Ende sind es immer Verfahren, die bleiben eigentlich so, wie sie sind. Sie werden vielleicht ein bisschen aufgehübscht oder ne, da kommt mal irgendwie noch vielleicht noch jemand dazu. Aber am Ende des Tages bist du ja in einem Arbeitsaufwand, der nicht mehr schaffbar ist. So vom Alltagsgeschäft ja nicht. Ne? Also ich zu den beiden Bausachverständigen bei uns hier im Finanzamt sehr guten Kontakt und die sagen auch, also wir hängen auch mit dem Hintern über der Reling. So schon mit dem normalen Tagesgeschäft und Niedersachsen ist ja sicherlich noch relativ entspannt, weil wir auch das Bundesmodell nicht haben. Ne? Da haben die Bodenrichtwerte nicht so einen Riesenfokus. Aber das ist halt ein Thema, muss man sagen.
Ja.
Okay, und dann...
Und,
ja?
Ja, dann mach du.
Okay, und dann hast du den Weg quasi in die Freiheit gewählt. Magst du vielleicht kurz ein bisschen was zu deinem Werdegang in dieser Welt erzählen? Und dann steigen wir auch direkt in dieses Thema Betrachtung beider Lager ein, weil... ich weiß noch, ich habe letztes Jahr mich für ein Seminar entschieden, das hieß Bewertung nach dem Bewertungsgesetz. Und da war natürlich so ein bisschen die Frage, naja, wir bewerten ja nicht nach dem Bewertungsgesetz, aber es ist trotzdem unfassbar wichtig zu verstehen, wie es funktioniert, weil wir ja dann in so einem Ausgangskanal damit arbeiten, bei dem du auf der anderen Seite des Tunnels gesessen hast. Und deswegen ist es bestimmt mal ganz interessant, auch zu erfahren, wie hoch waren, ich sag jetzt mal, auch diese Anführungszeichen Erfolgsquoten mit Gegendarstellungen, wie oft kam das überhaupt vor, wo liegen so die wesentlichen Unterschiede, was hast du so in deiner alltäglichen Arbeit mitgenommen? Aber weil das doch immer sehr spannend ist für diejenigen, die am Anfang dieser Karriere stehen, wie bist du überhaupt, also vielleicht, wo hast du deinen Weg gemacht als Sachverständiger?
Dann fange ich erstmal damit an. Ich bin 2017 in der Bewertungsstelle erstmalig eingesetzt worden, auch ausschließlich für diese Bedarfsbewertung, und habe seitdem ungefähr im Durchschnitt 1000 von diesen Bedarfsbewertungen pro Jahr gemacht. Nach und nach kamen dann auch eben die Gutachtenüberprüfungen dazu, und das hat bei mir ein gewisses Interesse einfach für den Bereich geweckt. Und dadurch, dass ich mich dann eh tiefer in das Gebiet da ja schon von der empfangenden Seite aus eingearbeitet habe, habe ich dann irgendwann entschieden, dass ich mich auch einfach erstmal für die Erfüllung meiner Dienstpflichten sozusagen in dem Bereich fortbilden möchte. Habe dann die Lehrgänge bei der Europäischen Immobilienakademie entdeckt. Ich weiß nicht, ob die euch ein Begriff sind. Das ist so in drei Module gesplittet, quasi Basis, fortgeschritten und zertifizierungsbereit. So könnte man es vielleicht aufgliedern. Und das hat mir inhaltlich sehr, sehr gut gefallen. Bin da auch mit den Abschlussprüfungen sehr, sehr gut durchgekommen, sodass ich dann auch nicht das Gefühl hatte, schlecht vorbereitet zu sein für die Zertifizierung. Und dadurch, dass eine unserer Dozentinnen, der Patrick kennt sie auch, die Katrin Valerius, bei der IQ-Zert auch Prüferin ist, hat sie halt da die Empfehlung ausgesprochen, zu sagen, geh doch dahin. Da sehe ich eigentlich sehr gute Chancen, dass du und auch die anderen, die da abgeschlossen haben, eigentlich die Zertifizierung machen können. Und das lief dann bei mir auch in einem Rutsch gut durch.
Sehr schön. Okay, dann schauen wir mal quasi auf die Seite des Finanzamtsschreibtisches. Wie können wir uns das so vorstellen? Also wir sitzen ja nur auf der anderen Seite. Magst du mal erzählen?
Da muss ich dazu sagen, ich habe eine etwas speziellere Arbeitsweise über die Zeit entwickelt. Aber ich gehe mal den Grundfall durch, so wie es sein sollte. Eigentlich ist es so, wir bekommen als Bewertungsstelle eine Anforderung von der jeweiligen Erbschaft- und Schenkungssteuerstelle, manchmal auch von den Grunderwerbsteuerstellen, wenn es um den Anteilserwerb an Betriebsvermögen geht. Wenn da Grundstücke drin beteiligt sind, dann wollen die ja wissen, wie viel von dem Unternehmensanteilskauf ist denn Grundstück, den wir dann eventuell mit Grunderwerbsteuer belasten können. In dieser Anforderung steht dann eben drin, wer hat verschenkt, vererbt, wer hat es bekommen, wann ist es passiert, um welche Grundstücke oder welches Grundstück geht es, gibt es irgendwelche Besonderheiten in dem Fall. In vielen, vielen Fällen ist dann auch schon so eine Feststellungserklärung über den Bedarfswert beigefügt. Das ist dann die, die wir auch für die Grundstücksbewertung verwenden. In einigen nicht, in denen müssten wir es dann anfordern. Wir gehen jetzt mal weiter in dem Fall, die Erklärung ist da. Und die.
Darf ich dich da ganz kurz einmal unterbrechen?
Klar doch.
Ich habe eine Frage dazu. Und zwar, ich habe oft die Situation, dass Kunden anrufen und sagen, wir haben genau einen solchen Fall. Und wir brauchen jetzt ein vollständiges Verkehrswertgutachten, das wir dieser Feststellungserklärung, heißt es dann ja, ne, beifügen müssen. Mhm. Ist das so? Ich denke, man braucht doch kein Gutachten für die Erklärung, oder?
Nee, also in der Erklärung füllst du grundsätzlich eigentlich auch nur aus, wer bist du, von wem hast du das Grundstück bekommen, welches Grundstück ist das, und dann eben, was für Wohnfläche hast du? Was für Erträge hast du? Wie groß ist die Bruttogrundfläche? Gibt es diese typischen Ausstattungsmerkmale aus dem Sachwertverfahren an? Und normalerweise in den meisten Fällen kann man dann die Erklärung schon als fertig bezeichnen. Die Abgabe eines Gutachtens mit der Erklärung ist optional. Du musst nicht, du kannst aber.
Ich habe das jetzt nur schon mal bei Steuerberatern auch gesehen, dass die auch so eine wie überschlägige Ermittlung machen und die der Erklärung beifügen. Das gibt's auch, oder?
Ja, das ist aber im Prinzip nur das, was jetzt zum Beispiel DATEV oder Edison quasi mit deinen Daten aus der Erklärung schon ausrechnen. Das soll eigentlich mehr dem Mandanten dienen als dem Finanzamt.
Frage, vielleicht eine dumme Frage, mal schauen. Ja? Wenn Kunden ein Gutachten mit einreichen, beeindruckt euch das?
Oder sagt jetzt so, ja. Nicht. Beeindrucken jetzt nicht, aber so, es ist natürlich hilfreich.
Ich müsste mich anders vorstellen. Also nicht im Sinne von, wow, wie toll, dass das jemand macht, sondern lasst ihr euch davon beeinflussen oder nicht? Oder sagt ihr, ich mach trotzdem? Also wie sehr folgt ihr diesem Gutachten von Anfang an, wenn sowas kommt?
Ich glaube, das hängt wieder sehr von der Arbeitsweise des einzelnen Bearbeiters an, ab, weil grundsätzlich ist ja der Auftrag im Kontext mit dem Gutachten, dass es der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes sein muss. Sprich, einen höheren gemeinen Wert kannst du nicht nachweisen, aber um diesen Vergleich überhaupt anstellen zu können, müssen wir eigentlich erstmal den gesetzlichen Wert ermitteln.
Ja.
In einigen Fällen, wo ich das dann aber schon absehen konnte, habe ich dann natürlich die Ermittlung des gesetzlichen Werts auch einfach links liegen lassen, weil wenn klar ist, der Wert wird niedriger sein, ne, was weiß ich, 400 Quadratmeter Haus und das Gutachten sagt 150.000 Euro, dann brauchen wir da nicht mehr drüber reden, der ist dann eindeutig niedriger als das, was bei uns rausgekommen wäre. Ansonsten würde man in der Regel beides parallel laufen lassen, dann eben den Vergleich anstellen und wenn man das Gutachten anerkennen möchte, dann eben den Wert quasi ergänzend in den Bescheid schreiben. Da steht dann im Prinzip drin, gesetzlich ermittelter Wert 750.000, Gutachtenwert 500.000, anzusetzen ist der niedrigere der beiden Werte, 500.000, Peng.
Okay. Wie zügig folgst du diesen Gutachten? Im Sinne von nicht nur ist da, alles da, sondern guckt sich das genauer an, stellt Rückfragen. Das sind jetzt also die Punkte, die uns ja betreffen, dann, weil wir schreiben ja die Gutachten.
Ja, klar. Also für gewöhnlich, Patrick hat es ja eben auch schon erwähnt, gibt es ja in den Finanzämtern Bausachverständige, die neben ein paar anderen Dingen hauptsächlich eigentlich für die Überprüfung von solchen Gutachten zuständig sind. Die nehmen sich dann je nach Arbeitsweise des Einzelnen mal mehr, mal weniger Zeit. Das hängt sicherlich auch davon ab, um wie viel geht's eigentlich in dem Gutachten. Aber ich habe das schon an vielen Stellen erlebt und auf jeden Fall weiß ich, dass die allermeisten dieser Kollegen das auch können, dass sie die Gutachten auf Herz und Nieren prüfen und da durchaus dann auch recht tief manchmal in die fachliche Diskussion einsteigen, was sind wir jetzt bereit anzuerkennen und was nicht. Ich habe das ähnlich gehandhabt, dass wenn ich da bei einem Gutachten erkannt habe, dass es auch einfach schon methodisch Mist oder dieser und jener Teilansatz, der ist halt aus meiner Sicht wirklich grundfalsch, dann habe ich entweder von mir aus einen Vorschlag gemacht, wo ich gesagt habe, dieser und jener Wert, der ist für uns so nicht tragbar, aber wenn ich jetzt meinetwegen diesen BOG-Abzug von 40.000 Euro rauslasse, können wir es so anerkennen, bist du damit einverstanden, lieber Steuerpflichtiger? Und wenn es halt gar nicht ging, dann habe ich es halt zurückgewiesen.
Ja.
Zwei Dinge dazu. Einmal, du hast ja gerade selber gesagt, du hast da eine andere Herangehensweise, Arbeitsweise für dich konzipiert. Da würde ich gerne nochmal drauf fokussieren, wie die aussieht. Mhm. Und das andere ist, meiner Beobachtung nach, wenn es um die Darlegungs- und Nachweispflicht in Gutachten nach dem 198 geht, habe ich immer festgestellt, dass viele Sachverständige zwar dem Grunde nach etwas völlig richtig begründen, aber nicht der Höhe nach, ne? Weil das natürlich schwieriger ist. Ne? Also, weiß ich nicht, mache ich jetzt einen zusätzlichen Abschlag nach § 702 als Beispiel, ja, und dann schreiben die meisten nur, ja, wegen schlechterer Lage, minus 10%. So. Ohne das der Höhe nach zu begründen. Zweite Frage dazu, ist das dieses Thema der Begründungen eigentlich das größte Problem der Nichtanerkennung durch die Finanzämter?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil die einfacher zu beantworten ist. Ja und nein gleichzeitig. Es kommt sehr drauf an, was für einen Eingang du im ersten Schritt hast. Und ich würde fast sagen, das ist in Dritteln gleichgewichtet. Ein Drittel fällt einfach schon wegen der fehlenden Qualifikation raus. Es gibt ja eben ganz viele nicht akkreditierte Zertifizierungsstellen. Es gibt auch immer mal wieder den Wald- und Wiesensachverständigen, der sich entscheidet, ach, ich probiere das einfach mal, vielleicht erkennt das mein Finanzamt ja an. In den allermeisten Finanzämtern ist aber mittlerweile halt angekommen, nee, diese Gutachten werden nichts. Ich würde mal sagen, der Anteil schwindet, aber es war lange Zeit so ungefähr ein Drittel der Fälle, die eingegangen sind. Das zweite Drittel ist dann das, wo die Gutachten wirklich methodisch nicht brauchbar sind, wo es jetzt also nicht nur um irgendwie einzelne Begründungsmängel oder sowas geht, sondern wir haben auch teilweise noch Sachen gesehen, da wurde noch mit NHK 2000 gerechnet oder ich hatte auch einen, der wollte mir erzählen, dass im Ertragswertverfahren bei Verkehrswertermittlungen noch Modernisierungsrisiko abzuziehen ist. Ein Begriff, den wir ja sonst nun mal nur aus der Beleihungswertermittlungsverordnung kennen. bei sowas wird es dann natürlich ein bisschen hakelig, aber das ist so das zweite Drittel. Und nur das dritte ist dann wirklich tief ins Detail rein, wo du dann über Dokumentationsmängel sprichst, wo du über Begründungsmängel entweder dem Grunde oder der Höhe nachsprichst. Und gerade dieses Thema von, ja, ich ziehe jetzt mal 10% pauschal wegen der Lage oder 20% pauschal wegen Reparaturstau ab, da wirst du regelmäßig bei den Finanzämtern auf eine Wand stoßen, weil die eben sagen, nee, das ist mir zu pauschal. Und eine gute Faustformel dafür, die ich jetzt auch in meiner persönlichen Bearbeitung da angewandt habe, ist, alle Einzelansätze, die, oder ich sag mal Sammelansätze eher, die 5.000 bis 10.000 Euro übersteigen oder 10 bis 20% des Objektwertes, das musst du halt so ein bisschen fluide betrachten, die sollte man weiter aufgliedern, bis sie diese Schwelle unterschreiten, weil sie sonst nicht wirklich nachvollziehbar sind. Ne? Ich kann mit 50.000 Euro Reparaturstau erschlagen und das mag in der Summe der Beträge auch stimmen, aber jemand, der das halt von außen liest, kann nicht nachvollziehen, was ist da jetzt alles reingeflossen und was nicht. Und oftmals habe ich auch erlebt, dass die Sachverständigen auch ihre eigene Arbeit dann nicht mehr nachvollziehen können. Die klatschen dir ersten Reparaturstau drauf, dann machen sie aber noch Malerarbeiten und Fußbodenverlegung und die Heizung nochmal extra. Und da riecht man dann schon, ja, irgendwas könnte da vielleicht dann auch doppelt sein. Man weiß es nicht und der Kollege weiß es im Zweifel eben auch nicht. Deswegen da einfach meine Empfehlung oder auch eben meine persönliche Herangehensweise, auch wenn ich jetzt Gutachten schreibe, die Beträge zumindest so weit verringern, dass man ungefähr unter 10.000 Euro kommt in den Einzelansätzen. Wenn es im Einzelnen erforderlich ist, natürlich auch noch kleiner gliedern. Und nur da, wo halt die Beträge ganz klar darüber liegen. Ne? Wenn du ein Dach neu machst, wenn du eine Heizung austauschst, dann bist du ganz schnell darüber. Aber dann hast du einen einzelnen Punkt, der halt für jeden auch nachvollziehbar ist, dass eine Heizung in den meisten Fällen eben ein paar Euro mehr kostet.
Also das ist auch eine Taktik, die ich im Laufe der vielen Jahre auch mit den Kolleginnen und Kollegen in den Finanzämtern für mich so ein bisschen rausgearbeitet habe. Eher viele kleine Ansätze als wenige große, ja, die wertkorrigierend irgendwie sind, weil man, wenn dann mal, also wenn man sich selber vielleicht auch mal vertut oder es wird mal was nicht akzeptiert, dann hat man einen Punkt von vielen, der nicht akzeptiert wird, aber nicht einen zentralen Punkt, einen zentralen Hebel, ja. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt geworden. Und man muss sagen, Grüße gehen an das Finanzamt oder an die Finanzämter nach Hamburg. Manchmal ist es ja auch wie auf dem türkischen Basar. Ja, es gibt eine Bausachverständige, fällt das Gespräch immer an. Herr Bayer, wo wollen Sie denn mit dem Wert hin? So, dann sage
ich ja. Ich biete Ihnen, was haben Sie mir zu geben? Kommen Sie mir doch mal entgegen ein Stück.
Steht ja in meinem Gutachten. Sagt, ja, aber da ganz so, da können wir ja jetzt nicht so, ne? Und dann fängt das Feilschen an. Und das ist manchmal, wo ich mir denke, oh, ist das eigentlich noch so der Sache dienlich, ja? Und ich denke mir, also es ist immer total nett, deshalb mache ich das dann auch, ne? Und wir schmunzeln dann immer und irgendwie neulich sagte sie, ja, Herr Bayer, aber einen Punkt müssen Sie ja auch mal lassen, ich muss ja auch irgendwann mal gewinnen, so. Also das war so auf so einer Basis, wo ich denke, okay, das ist ganz nett, aber wenn man sie das rein mal von der Sache her betrachtet, ja auch nicht ganz richtig, ne? Und das sind so Punkte, wo ich sage, ich gliedere lieber auch in viele kleine Teilbereiche, wo ich dann Anpassungen vornehme oder sonst was, weil sie dann, das muss man vielleicht auch mal sagen, rein psychologisch, als so kleine Punkte nicht für so wichtig erscheinen, aber Kleinvieh macht dann halt auch Mist.
Und eben, es ist ja objektiv für jeden dann nachvollziehbarer. Und auch noch ein Punkt, der dafür spricht, es gibt finanzgerichtliche Rechtsprechung, die eben auch klar sagt, wenn du einen Sammelposten verwirfst, wo nicht klar, also in einem Gutachten, wo nicht klar ist, für was der jetzt ganz genau ist, ne? Bleiben wir bei dem Beispiel Reparaturstau. Und das Finanzamt ist der Meinung, das möchte diesen einzelnen Punkt des Gutachtens verwerfen, dann kann es diesen einzelnen Punkt verwerfen, aber nicht das gesamte Gutachten. Wenn das jetzt natürlich eine 50.000 Euro Position ist, dann macht das gleich richtig viel Fett aus. Wenn das aber ein 2.000 Euro Punkt ist, das hast du ja eben auch schon gesagt, dann tut das im Zweifel auch nicht so weh, dem Steuerpflichtigen das dann abzunicken und zu sagen, ja, dann ist es eben so. Und gleichzeitig trotzdem immer im Hinterkopf behalten, das Finanzamt muss im Zweifel auch auf diese Einzelansätze in seiner Korrektur eingehen. oder eben im Zweifel auch uns auffordern, das Gutachten insgesamt zu überarbeiten. Also auch da, eine Zurückweisung ist in aller Regel nicht so final, zumindest beim ersten Anlauf, dass man nicht noch eine Nachbesserung anbieten kann. Wenn man dann beim dritten oder vierten Anlauf ist, sollte man sich überlegen, ob man das noch weiter verfolgen will.
Das finde ich aber einen total wichtigen Ansatz, das mal so zu hören. Ich weiß, ich habe das war gerade am Start, kurz nach der Zertifizierung, habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten und der hat auch gesagt, ich habe gerade ein Gutachten oder eine Korrekturvorschlag des Finanzamts bekommen und man fühlt sich ja dann innerlich gleich so, oh Gott, es tut mir leid, ich lasse es sein, ziehe es zurück, alles gut, tut mir leid. Aber auch mal zu verstehen, dass es vollkommen normal ist, ne? Also dass da was retour kommt, Patrick, du predigst das ja immer vollkommen zurecht. Das ist halt keine Einbahnstraße, wir haben halt diese Hoheit, nicht zu sagen, ich mache das jetzt und dann frisst du das Stüppli bis Finanzamt, sondern dass es irgendwo dann doch ein Dialog ist. Das finde ich unfassbar tröstlich, auch weil man hat ja schon kontinuierlich eigentlich Respekt vor dem Kontakt zum Finanzamt, vollkommen zurecht, weil im Zweifelsfall sitzen sie am längeren Hebel. Wie ist das jetzt so für dich auch mit ehemaligen Kollegen da wahrscheinlich auch in Interaktion zu also hast du da mal Feedback bekommen? Das würde mich mal interessieren.
Bisher nur Positives, also mit unserer Bausachverständigen. Es gibt noch jetzt eine zweite neue in Kassel, die habe ich dann zum Schluss nicht mehr kennengelernt. Da war die gerade in Einarbeitung in Gießen oder so. Aber mit der Bestandskollegin sozusagen verstehe ich mich gut. Wir stehen auch in einem regelmäßigen Austausch, wo wir dann immer mal so kleine Probleme aufeinander werfen und sagen, wie würdest du damit umgehen? Und mit den anderen Sachbearbeiterkollegen, ja, wie das überall ist, ne? Wenn du aus einem Job rausgehst, mit ein paar Leuten textest du dann nochmal ein paar Mal hin und her und mit ein paar anderen dann halt nicht mehr und nach schläft es halt ein bisschen ein, aber niemand grämt dem anderen, alle haben mich in der Entscheidung unterstützt, dass ich das durchziehe und gehe und ja, ich denke schon, dass ich da auch fachlich einen guten Ruf hinterlassen habe.
Sehr gut. Es gibt ja wenige Sachverständige, die es andersrum machen. Ne? Also mein langjähriger geschätzter Kollege André Hinz ist ja damals als absolutes Superbrain von Sprengletter zum Finanzamt gewechselt und hat da quasi eine neue berufliche, sagen wir mal, Herausforderung gefunden. Und das ist etwas, was ich sehr wohlwollend wahrnehme, tatsächlich, dass die Finanzverwaltung ist offensichtlich, wahrscheinlich, weil auch die Zeiten heute irgendwie unsicherer erscheinen. Ich nehme uns als Sachverständige davon aus, weil ich denke, so schlecht kann es Deutschland gar nicht geben, dass wir nicht genug zu tun haben, aber dass wirklich enorm viele Sachverständige mittlerweile ausgebildete Sachverständige in den Finanzämtern sitzen. Das freut mich total, weil früher waren die ja immer, ich sag mal, per Dekret ernannt worden. Ja, und mittlerweile hast du dann da auch Leute, wo ich dann schon immer sehe, wenn ich dann den Prüfbericht kriege und die Stellungnahme, ne, und ich denke immer, ach, endlich mal jemand, mit dem man sich fachlich richtig austauschen kann. So, ne?
Das geht mir noch gar nicht weit genug, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt ein paar Bundesländer, das scheint bei euch wohl dann auch so zu sein, die schreiben diese Stellen explizit jetzt auch jedenfalls für zertifizierte Sachverständige aus. Es gibt aber auch noch ausreichend Finanzämter, die das nicht so machen. Aus meiner Sicht sollte das so sein, dass die Leute entweder mit einem Studium Architektur, Bauing dahin kommen und wenn sie die Zertifizierung noch nicht haben, sollten sie sie vom jeweiligen Bundesland gestiftet bekommen. Das sollte eigentlich sozusagen Berufsvoraussetzung sein, weil warum sollte denn uns jemand prüfen, der im Zweifel viel, viel weniger Ahnung von der Materie hat? Weil, sind wir mal ehrlich, im Architekturstudium, im Bauing-Studium, da kommt die Wertermittlung bestenfalls mal als Nebenfach oder als Wahlpflichtfach vor für 20 bis 40 Stunden.
Aber wahrscheinlich... Erzähl.
Waren wir nicht noch bei meiner ersten Frage schon wieder?
Ja, also
waren
wir dann da wollte ich auch noch mal drauf zurückkommen. kannst du sie mir noch mal stellen, bitte? Ich habe sie jetzt tatsächlich ehrlicherweise nicht mehr im Kopf.
Du hast ja gesagt, du hast eine besondere Arbeitsweise.
Ja, die bezog sich tatsächlich aber eher auf die Fallbearbeitung normal als auf die Gutachtenprüfung. Also bei der Gutachtenprüfung war es eher auch so dieses, wenn du 100, 200, 300 Stück gesehen hast, dann weißt du ja irgendwann, wo die Fehler üblicherweise sitzen. Ja. Dann findest du die auch recht schnell. Und bei den normalen Bedarfsbewertungsfällen war es dann einfach so, ich habe in den meisten Fällen auf die Anforderung einer Steuererklärung verzichtet, weil wir hatten die Einheitswertakten aus 1964, die auch fortlaufend noch bis zum Beginn der Grundsteuerreform gut gepflegt waren. Das heißt, in 98% der Fälle hattest du alle Daten in der Akte, die du brauchtest, und dann brauchtest du keine Steuererklärung mehr. Und da muss ich auch ehrlich sagen, mit einem gewissen mahnenden Finger, die Erklärungen, die da von den Steuerberatern speziell kamen, die waren oft peinlich. Also okay, wenn du da eine Wohnfläche oder ein Baujahr ausgefüllt bekommen hast, war das schon viel. Es gibt natürlich auch lobenswerte Ausnahmen, aber ich würde mal sagen, 60% der eingegangenen Erklärungen auf Anforderungen hin waren das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt waren. So deutlich muss ich das einfach sagen. Und eine absolute Schande dafür, dann irgendwas zwischen 300 und 800 Euro pro Stück zu nehmen, richtet sich ja auch nach Geschäftswert bei der Honorarberechnung der Steuerberater. Und dann verzichte ich da lieber einfach drauf, weil mit dem Datenmüll, den die da produziert haben, kann ich nichts anfangen.
Okay. So, und wie gehst du jetzt ran, wenn sich ein Kunde meldet und sagt, das Finanzamt, die Bösen dort haben mein Gutachten viel zu hoch mein Objekt viel zu hoch bewertet, das machen die ja absichtlich, bla bla bla, ne, wir kennen das Ganze ja. So. Wie gehst du daran?
Also, ich glaube nicht wesentlich anders als ihr. Die meisten, die sich bei mir melden, sind jetzt auch über ehemalige Steuerberaterkontakte, die ordentlicher gearbeitet haben natürlich. Die wissen ja dann auch schon so ein bisschen über meinen Hintergrund, und das sehen die ja auch an dem Diplom-Finanzwirt, der überall noch steht in meinen Kontaktdaten. Aber wenn da jetzt jemand ist, der besonders kriegerisch veranlagt ist, dann versuche ich den natürlich schon ein bisschen einfach auch runterzuholen, zu sagen, jo, die können halt auch gar nicht anders, als so zu arbeiten. Klar gibt es da auch manchmal Punkte, wo sie könnten, aber das ist ja für mich dann einfacher, wenn der Auftraggeber sich dann auch ein bisschen beruhigt hat, gesetzter wird und sozusagen auch sein Schicksal dahingehend akzeptieren kann, zu sagen, okay, ich muss halt jetzt leider dieses Geld ausgeben, egal wie sehr ich mich aufrege, aber eben aufregen hilft nichts. Und ab da würde ich sagen, läuft die Auftragsannahme ganz normal weiter. Ich vereinbare dann den Ortstermin, gucke mir das an und schreibe mein Gutachten so runter, wie ich es für richtig halte, und nicht so, wie es der Auftraggeber für richtig hält.
Ich habe hier irgendwann mal im Podcast gesagt, wenn wir Anfragen bekommen zum Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes, dann ist es ungefähr so, dass wir ein Drittel der Aufträge ablehnen, weil wir sagen, nee, das Finanzamt hat völlig richtig gerechnet. Ein Drittel, wir den Kunden sagen, bezahlen Sie mal lieber, das Finanzamt hat sich zu Ihren Gunsten verschätzt, ja. Und ein Drittel, wo wir sagen, ja, okay, ne, da müssen Sie aber auch Verständnis haben, es sind Bauschäden, Baumängel vorhanden, ne, Überalterung und so weiter und so fort. Das kann man vom Schreibtisch aus nicht erkennen. Da setzen wir uns ran, das machen wir. So.
Ja. Ne? Das deckt sich auch dann zahlenmäßig mit meiner Erfahrung, ja. Also vielleicht auch mal ganz allgemein, wie das aus Finanzamtssicht ist. Ne? Von den 1000 Fällen, die ich im Jahr dann ungefähr gemacht habe, sind 800 unbeanstandet durchgegangen. Also da hatten die Steuerpflichtigen nichts dran zu meckern, was mich vermuten lässt, dass die meisten zumindest mit einem Wertkorridor gerechnet haben, in dem dann auch unser Wert gelegen hat. Sicherlich wird es dann auch den einen oder anderen gegeben haben, der gar nicht wusste, wie er darauf reagieren soll und so weiter und so fort. Aber die Quote der Akzeptanz war dann eigentlich schon ziemlich hoch. Gleichzeitig muss man auch sagen, behördenintern ist eine 20%ige Einspruchsquote trotzdem verdammt hoch. Aber das ist dem Arbeitsbereich geschuldet, weil es halt um eine ordentliche Stange Geld meistens geht. Von diesen grob 200 Fällen im Jahr mit Einspruchsbehaftung hat man dann 100 mit dem Steuerberater so verknust, manchmal zugunsten, manchmal eben nicht. Und in den anderen 80 bis 100 Fällen wurde dann meistens irgendwie versucht, irgendwas in Richtung Gutachten zu machen. Manche haben dann im weiteren Verlauf zurückgenommen, weil dann eben zum Beispiel, wie du es eben auch gesagt hast, Patrick, der Sachverständige gesagt hat, ja, was willst du denn? Also niedriger wird's nicht. Und in anderen Fällen kam dann eben Gutachten, also irgendwie müssen ja auch die 80 bis 100 Gutachten im Jahr bei mir zustande gekommen sein, die ich noch nebenbei geprüft habe. Die Akzeptanzquote, die würde ich so allgemein nicht festschreiben, weil wir hier in Nordhessen eine sehr eingeschränkte Auswahl an Sachverständigen hatten. Entsprechend gab es 3, 4, wo du wusstest, ja, da brauche ich eigentlich nicht mal mehr aufklappen, das kann ich anerkennen. Und 6 andere, die eigentlich, da wusstest du schon, dass du es umgekehrt aus dem gegenteiligen Grund nicht aufmachen musst.
Ja. Direkt Ablehnung aufgrund von Namen.
Ja, du musst es dann halt leider doch öffnen, um rauszufinden, ja, warum lehne ich es denn heute ab? Aber es war halt auch selten so, dass man dann positiv überrascht wurde.
Ja, stimmt.
Nein, ist, ich gerade nur die, Patrick, du hattest es, glaube ich, mal gesagt, dass es sich manchmal auch lohnt, direkt in den Kontakt mit den Finanzämtern zu gehen und zu sagen, hallo, ich bin jetzt übrigens da, Sie könnten mal mit mir, somit mit meinem Namen zu tun bekommen. Was kann ich denn machen, dass Sie und ich hier künftig glücklich miteinander zusammenarbeiten? Ja, also, hast du sowas erlebt? Würdest du sagen, Mensch, weil ich, okay.
Also ich habe auch, hier im Umkreis habe ich zwei öffentlich Bestellte, mit denen habe ich regelmäßig Telefonate geführt, wo wir dann auch manchmal gar nicht mehr einen spezifischen Fall hatten, sondern einfach so mal, oh ja, wie ist denn die Lage? Und ach, guck mal, ich habe hier einen interessanten Fall gefunden, willst du mal davon hören? Also das war dann schon auch ein sehr angenehmer Austausch. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass jeder Kollege in jedem Finanzamt darauf unbedingt erpicht ist.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Schaden kann es aber nicht, es zu versuchen.
Vor allem der Tipp von Patrick war auch sehr wertvoll. Im Gutachterausschuss sitzt ja sehr regelmäßig oder eigentlich kontinuierlich ein Mitglied des Finanzamtes. Mhm. Genau. Und da einfach mal dann bei einer Tasse Filterkaffee und guten Keksen, gestiftet vom, hatten wir ja schon mal das Thema, zuständigen Amt, mal hinzugehen und sagen, guten Tag, wie gesagt, was kann ich denn machen, dass Sie einen schöneren Arbeitstag verbringen und ich nicht mehr so viel Angstschweißausbrüche kriegen muss, wenn sich Kunden mir zurückmelden. Ja, ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die dauert, diesen breiten Rücken auch da zu kriegen. Wie schon gesagt, ich habe es von einem Kollegen, der auch recht frisch gestartet hat. Man hat dann dieses Feedback bekommen und hat dann wirklich das gleiche Bedürfnis zu sagen, tut mir leid, ich mache es nie wieder. Ja.
Ich finde, das ist natürlich so ein Punkt, mit welchem Mindset man daran geht. Ne? Wenn man sagt, wir sitzen alle in einem Boot und wir wollen alle unseren Job machen und möglichst mit wenig Aufwand. Ja. Ich hatte das neulich in dieser Podcast-Folge, wo wir dieses Ferienheim direkt am Wasser da bewertet haben, wo ich gesagt habe, ich habe einfach mal vorher die Kollegin beim Finanzamt angerufen und gesagt, hör mal, ich habe hier zwei Bodenrichtwerte, ich kann jetzt von unten nach oben bewerten oder von oben nach unten, ja, wie hättest du es gerne? Und sie sagte, nee, mach mal so und so und so und mach so und ich finde das so. Und ganz im Ernst, ich habe auch keinen Bock, das nachzurechnen, begründe das ordentlich und dann ist das Thema für mich erledigt. So.
Und dann, na gut.
Und das sind Gespräche, das sind kollegiale Fachgespräche, die kann man einfach führen. Ja, und ja, es ist so, es gibt immer noch, ich habe immer gesagt, früher war die größte Waffe, wenn du persönlich als Mensch im Finanzamt erscheinst. So.
Stell mir dann immer vor, wie man so haufenweise böse Blicke über die Schreibtische hochkriegt und immer
Publikum.
So, ja, wie kann ich hier nehmen? Ich habe am Freitag mit einem Standesamt telefoniert, weil ich etwas brauchte. Und aha. Es war kurz vor zwölf am Freitag. Und ich habe schon so, wissen Sie, ich habe hier mal eine speziellere Rückfrage. Ich weiß, es ist kurz vor Mittag, am Freitag. Und ich habe gedacht, da kommt jetzt ein nettes Wort. Und da kommt noch so, Also so stelle ich mir das dann vor. Naja, wir haben es ja geklärt. Wollt euch nicht unterbrechen, erzählt weiter.
Alles gut. Aber da ist halt so wie überall, ne? Du triffst freundliche Menschen, du triffst unfreundliche Menschen. Und meiner Erfahrung nach ist das im Finanzamt ganz genauso. Ich habe Kollegen gehabt, mit denen habe ich auch intern gerne telefoniert und mal eine Frage gehabt oder irgendwas weitergeleitet. Und andere, da denkst du dann immer so, oh, muss das jetzt sein?
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Also wir merken, im Finanzamt ist es wie überall anders auch, ja?
Auch nur Menschen.
Auch nur Menschen.
Sehr tröstlich. Und die nicht immer unserer Arbeit abgeneigt sind. Das finde ich ja auch sehr tröstlich. Und ich habe jetzt ein neues Life-Goal für mich formuliert. Und zwar ist das der Finanzamt-Approved-Status, dass wenn dann künftig mein Name irgendwo steht, dass jemand sagt, Mensch, Frau Packhoff, da brauchen wir uns gar nicht angucken.
Das wirst du erfahren. Da wäre ich übrigens allgemein ein sehr großer Fan von, dass man da eigentlich finanzamtseitig statt der Zertifizierung oder sonst irgendwas, ich weiß, jetzt schneide ich uns eigentlich ins eigene Fleisch, aber trotzdem, dass man statt der Zertifizierung als Voraussetzung eben sagt, du musst beim Finanzamt einfach sozusagen für die Vorüberprüfung eine gewisse Anzahl an Gutachten einreichen und dann kriegst du diesen Finanzamts-Approved-Stempel. Und wirst dann vielleicht sogar in eine, in Anführungszeichen, Empfehlungsliste, aber das könnte dann wieder wettbewerbsrechtlich schwierig werden, aufgenommen. Aber einfach, dass dann die Steuerpflichtigen im Zweifel eben die Gewissheit haben von, ja, der hat schon Gutachten beim Finanzamt eingereicht, die da auch gut durchgegangen sind. Das wäre sehr wünschenswert, wird aber wahrscheinlich nicht kommen.
zumindest nicht sehr schnell, sagen wir es mal so. Und es wäre, ja, mal gucken, mal schauen, wo sich das alles noch so hinbewegt. Ich muss sagen, ein Merkmal habe ich für mich mitgenommen, das hat Patrick schon immer sehr schön gesagt, dieses Thema beschreiben, umschreiben, nicht kurz und knapp sein und auch nicht pauschalisieren. Das habe ich für mich relativ schnell auch in der Vollgutachtenerstellung halt mitgenommen. Je mehr, also je umfangreicher der Auftrag, desto mehr Prosa steht dahinter. Und ich glaube, das hilft allen Beteiligten, dass dann am Ende auch derjenige, der es prüft, gut nachvollziehen kann und nicht in Sorge tragen muss, dass hier unberechtigt Steuern optimiert werden sollen oder wie auch immer man das freundlichst formuliert. Wir danken dir auf jeden Fall ganz, ganz sehr für deine Zeit. Ich glaube, es war mal sehr cool.
Wie schon,
ja, gern. Von der anderen Seite, wie gesagt, zu hören von deiner Superkraft. Wir schließen sehr gerne, ja, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, mit einer Anekdote ab. Hast du irgendwas total Krasses mal auf dem Tisch gehabt? Wir hatten ja schon auch, wir hatten schon Häuser voller Taschentücher, Häuser voller ja, das kam von dir, Mann.
Ich weiß, ich also habe gerade diese Bilder wieder vor Augen.
Ja. Klingt interessant, müsst ihr mir bei anderer Gelegenheit auf jeden Fall mal erzählen. Ich hätte mal eine kurz oder zwei kurze vielleicht. Die eine war, ja, wie unmittelbar so ein Wechsel sein kann vom Schreibtisch in die Realität. Einer meiner ersten Aufträge war eine Leichenwohnung. Der Tatortreiniger war schon da, aber es befand sich immer noch ein körperförmiger Fleck im Estrich. Das ist natürlich dann, wenn das so, na, du turnst da so deine ersten 3, 4 glücklichen Aufträge vor dich ab und kommst dann da rein und denkst, das ist natürlich dann eine starke Konfrontation mit der Realität. Ich bin da jetzt nicht besonders zimperlich, aber gibt einem natürlich trotzdem erstmal zu denken. Und umgekehrt gibt's auch im Finanzamt immer wieder Fälle, die dich überraschen und wo du im Leben noch nicht von gehört hast. Und selbst ich hatte das nach 8 Jahren, kurz bevor ich gegangen bin noch. Da sollte ich nämlich ein selbstständiges Fischereirecht bewerten. Ja, die meisten wissen erstmal aus dem Instinkt raus noch nicht mal, was das ist. Und erst recht wissen die meisten nicht, dass es neben dem Grundbuch auch ein Wasserbuch gibt.
Das wusste ich wirklich nicht. Also deswegen sehr interessant. Naja, oh Gott. Also es ist ja schon bei normalen Aufträgen so, dass man regelmäßig die Grundbücher aufsteckt und sich fragt, warum ist denn hier nie, also Wohnungsrechte von Leuten, die schon längst tot sind, zwischendurch wurde das Ding mal verkauft, hat nie jemanden interessiert. Ne? Also deswegen, ja, ich glaube, man lernt nie aus. Und auch gerade dieses Thema, ich weiß noch, einer meiner ersten Termine in der Immobilienwirtschaft war das damals, war nicht als Sachverständiger, war auch so eine Wohnung. Und da hat mich damals der Haushaltsauflöser, es war dann kein Tatortreiniger, Haushaltsauflöser angucken, hat gesagt, Mois, schön, du hast noch gar nichts gesehen. Deswegen, ich glaube, da lernt man nie aus. Amadeus, vielen, vielen lieben Dank. Euch allen da draußen eine wunderschöne Woche. Geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig. Und beim nächsten Mal auch wieder mit einer etwas besseren Tonqualität. Das ja, tut uns leid. Wir waren ein bisschen schnell heute. Sorry.
Das ist wohl
wahr. Macht's gut.
Ciao.
Ja.
Ciao. Dank. Tschüss.